ARD.
Hallo, mein Name ist Christian Thies und ich spreche in diesem Podcast regelmäßig mit den Menschen über das, was sie ausmacht. Manche sind bekannt, manche unbekannt, aber alle haben etwas Besonderes. In dieser Folge zu Gast Popstar Johannes Oerding.
Talk mit Thies.
Da stand ich auf der Bühne und habe nicht an den Song gedacht, den ich gerade sang, sondern an die Einkaufsliste, was brauche ich morgen in Hamburg? Klopapier, habe ich Milch zu Hause, was mache ich denn die Woche, habe ich genug da? Das war dann so ein bisschen der letzte Tropfen, der gesagt hat, okay, jetzt ist mal Zeit, irgendwie eine Pause zu machen. Die haben gedacht, der Oerding ist ein Duracell-Häschen, der rattert immer durch da. Das ist ja wohl ein schlechter Scherz. Das ist doch die beste Werbung für euer Haus hier. Das, ich sag mal so, Nura, DJ Bobo, Gentleman, Johannes Oerding, Ian Hooper und Stefanie Heinzmann euer Hotelzimmer hier zerlegt haben. Da kam Udo auf einmal zu meinem Konzert und sagte, geil gesungen, du hast eine goldene Kugel im Hals. Was das mit mir gemacht hat, wenn der das schon sagt, der Mann mit dem Hut aus dem Fernsehen, den alle kennen, dann wird das stimmen. Deshalb mach weiter, Johannes.
Johannes Oerding, einer unserer erfolgreichsten Musiker, hat eine Auszeit hinter sich, in der er um die Welt gereist ist. Und das war auch dringend nötig, weil es ihm nicht gut ging. Also gönnte er sich ein dringend notwendiges Sabbatjahr, in dem er viele Erfahrungen gesammelt hat, alles Inspiration zu dem Album, das dann daraus entstand. Das heißt Hotel. Und Hotels überhaupt sind besondere Orte für ihn. Sie sind regelmäßig sein Zuhause. Was er da draußen an Unterkünften schon erlebt hat, auch darüber werden wir natürlich sprechen. Da ist auch einiges Kuriose dabei. Aber wir unterhalten uns natürlich auch über dieses Gefühl, das er hatte, bevor er eine Entscheidung treffen musste, die Gitarre mal für eine Zeit lang beiseite zu legen. Gut, so richtig lange ist ihm das nicht gelungen, wie ihr gleich hören werdet. Johannes und ich sind uns während der letzten 20 Jahre schon mehrfach über den Weg gelaufen. Für dieses Gespräch, da hatte er die wunderbare Idee, hey, lass uns an dem Sonntag in Hamburg zusammen aufzeichnen bis 17 Uhr, an dem St. Pauli gegen Freiburg spielt. Ich selber wohne ja in Baden-Baden. Nun ging das zeitlich leider nicht. Ich hatte mir außerdem auch Gedanken gemacht, wie ich ihm denn beibringen soll, dass ich ausgerechnet HSV-Fan bin. Ich komme ja auch aus dem Norden. Das habe ich ihm dann natürlich auch erzählt. Wir haben uns in Berlin getroffen, in den Circle Studios von der Sony, seiner Plattenfirma. Und normalerweise hätten wir sogar noch ein bisschen länger miteinander sprechen können. Aber während ich schon im Studio saß und auf ihn wartete, wartete er auch auf mich im Foyer. Und ich wunderte mich einfach nur, wo bleiben die denn? Ich habe doch vor 2 Minuten angerufen, dass ich schon im Studio bin. Sie aber hatten verstanden, ich würde in der Lobby warten. Und die Dame aus der Lobby, die mich freundlicherweise ins Studio gebracht hatte, sagte ihnen aber, nein, hier ist noch keiner reingekommen. Aber letztendlich haben wir dann am Telefon dann doch festgestellt, wir sind beide ja schon da und konnten es uns dann gemütlich machen zwischen einem Sofa und einer Palme und einem Klavier. Und auch noch kurios, mitten in unserer Aufnahme kam dann jemand herein und sagte, wir müssen ganz kurz unterbrechen, die Festplatte sei voll. Also irgendwie hakte es so ein bisschen an diesem Tag, aber das haben wir im Gespräch alles wettgemacht. Johannes ist ja ein unglaublich zuverlässiger Mensch. Das habe ich nämlich vor 2 Jahren festgestellt. Ich weiß noch, da hatten wir uns das letzte Mal getroffen, da war er in Baden-Baden und ich sagte ihm zum Abschied noch, grüß mir bitte Ina, ganz herzlich. Ja, Ina Müller, wenn du sie wieder siehst, sie waren auch zu dem Zeitpunkt schon getrennt. Woraufhin er sagte, ja, die sehe ich morgen Abend auf einem Festival. Und als ich dann mit ihr in Kontakt war, ein paar Tage später, weil wir zusammen auch einen Podcast gemacht haben, da sagte sie mir, Grüße sind angekommen. Und das hat mich unglaublich beeindruckt, dass er während einer PR-Reise und mehreren Terminen täglich daran gedacht hatte. Also ihr merkt, Johannes Oerding ist ein besonderer Mensch und er ist ein wunderbarer Gesprächspartner, sehr, sehr offen. Und so haben wir auch über die Scheiße gesprochen, die er schon in seinem Leben gebaut hat. Mit Johannes lohnt es sich immer. Viel Spaß.
Ein Podcast von SWR3.
Und Johannes Oerding ist da.
Hallo, danke für die Einladung.
Mit neuem Album.
Ja, ganz aufregend.
Oder? Ey, du hattest so eine schöne Idee. Du hast erst gesagt, ey, komm, lass uns zu St. Pauli gegen Freiburg gehen. Weißt du?
Ich dachte doch, du hast gesagt, du kommst nach Hamburg und möchtest mit mir ein bisschen quatschen. Ich habe gesagt, das passt doch gut. Komm doch dann. Ich habe noch ein Ticket für St. Pauli gegen Freiburg frei. Ja. Aber du konntest nicht.
Nein, und an dem Tag ging es nicht, weil ich ja dann auch wirklich Sendung hatte und kam nicht aus Baden-Baden weg. Und dann war mein erster Gedanke, okay, wie sage ich dem Johannes jetzt, dass ich HSV-Fan bin?
Ja, ich dachte ja, du bist Freiburg-Fan, also, weil du irgendwie beim SWR arbeitest, weißt du so. Da dachte ich so, ja, das wird schon passen, aber gut, der HSV-Fan. Ich nehme auch HSV-Fans mit, so ist es nicht. Mein Bassist Robin Engelhardt, der ist der Schlimmste von allen, sage ich mal. Der ist also wirklich so hardcore und trotzdem darf er ab und zu neben mir sitzen.
Und dann habe ich aber gedacht, ah ja gut, so schlimm kann es ja auch nicht sein, denn der Johannes will im Volksparkstadion spielen.
Verstehst du? Da hast du recht. Und da schließt sich nämlich auch der Kreis, beziehungsweise so ein bisschen meine Attitude, meine Haltung bei Fußball auch. Am Ende ist es auch nur Fußball und man muss sich deswegen nicht die Köpfe einschlagen oder dergleichen oder hassen. Also das heißt, ich kann sogar im HSV-Stadion Konzerte spielen und ein HSVer darf auch bei St. Pauli neben mir sitzen.
Das sehen nicht alle St. Pauli-Fans so.
Ja, ich weiß. Aber gehöre ich halt eben zu der weichen Truppe.
Du bist ein ganz toleranter da.
So.
So, schön. Ja, Mensch, du bist wieder da. Du warst ja eine kleine Ecke weg, große Auszeit genommen.
Genau.
Einmal ein bisschen durch die Welt gereist und da sind dann doch so einige Songs entstanden für dieses Album. Hotel. Dein halbes Leben besteht aus Hotels.
Ich liebe Hotels. Okay. Mein Leben ist wie ein Hotel, du hast recht. Ich bin eigentlich immer unterwegs und ich check immer ein irgendwo, ich check aus. Der Koffer wird gepackt, der wird aufgemacht. Man sitzt in der Lobby, beobachtet Leute, man wartet dort. Man steht an der Bar, trinkt noch was, lernt neue Leute kennen. Also im Grunde genommen ist das ja mein Leben als Musiker die ganze Zeit. Und das war auch der Grund, warum ich dieses Album eben Hotel genannt habe. Nicht nur, weil ich Hotels mag. Nein, weil das ist genau das Sinnbild für diese Reise, die ich einfach eigentlich schon seit über 20 Jahren eben mache als Musiker. Dieses ständige Unterwegssein. Und ich werde oft gefragt, ob ich denn nicht mal ankommen möchte oder wann komme ich denn endlich an?
Ja.
Und da sage ich immer, ja, aber muss man denn immer ankommen? Es kann nicht auch das Unterwegssein irgendwie so ein Ankommen sein. Zumindest fühlt es sich bei mir so an, denn ich mache das ja wirklich gerne.
Klar. Ich komme doch jeden Tag an hier, wenn ich im Hotel einchecke.
Ja,
für
oder
dich
so.
Ist es ja. Für dich ist es tatsächlich ja dann so eine Art nach Hause kommen, was eigentlich nie. Wo ist dein Zuhause?
Ist gar nicht so einfach zu beschreiben. Natürlich schlagen so ein paar mehr Herzen in meiner Brust. Ich bin ja nur in Münster geboren. Ich wurde also nur zur Geburt nach Münster gefahren. Und trotzdem fühle ich mich irgendwie dieser Stadt verbunden. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht auch, weil meine Geschwister alle dort studiert haben, ich also auch ein bisschen Zeit da verbracht habe. Dann bin ich am Niederrhein aufgewachsen, einem kleinen gallischen Dorf, irgendwo in der Pampa.
Wie heißt das Dorf nochmal?
Das heißt Kapellen.
Kapellen
bei Geldern.
Genau.
Geldern bei Krefeld. Krefeld bei Düsseldorf.
Krefeld bei den Niederlanden.
Ja, und so weiter. Direkt an der holländischen Grenze. Und da sind natürlich alle noch meine Verwandten und meine Familie. Ich bin der Einzige, der weg ist. Und das ist auch Heimat. Da bin ich aufgewachsen. Da habe ich quasi meine Grundausbildung zum Menschen gemacht. Und Hamburg war dann letztlich die letzten 26 Jahre meine Heimat und meine Basis sozusagen, mein Basislager für den erwachsenen Menschen Johannes und den Musiker womöglich.
Ja. Wie lange warst du unterwegs? Ein Jahr oder sogar ein bisschen länger?
Nee, ich war fast 11 Monate unterwegs, muss man sagen. Und es war gar nicht geplant, dass das so ein Reisejahr wird. Es war ja erstmal nur geplant, ich mache ein Jahr Pause und schalte den Kopf ab, schalte ihn aus sozusagen, drück auf Reset, Festplatte formatieren auch. Das mit der Reise hat sich dann ergeben, weil mir wurde sehr schnell langweilig. Und dann habe ich gemerkt, ja, müssen wir irgendwas machen. Ja, was macht man dann? Ja, man braucht neue Geschichten, man braucht Inspiration, denn daran hat es mir dann letztlich auch ein bisschen gefehlt zum Ende hin. Und dann habe ich mir diese Reise gebaut. Erstmal wollten wir nur Südafrika machen, dann kam Nordamerika, Kanada, 26 Staaten in den USA dazu, Mexiko, Hawaii, Karibik. Und dann ging das alles so weiter. 5 Kontinente haben wir getouched, sage ich mal. Und das hat mir gut getan.
Mit wem warst du denn unterwegs?
Ich war die meiste Zeit tatsächlich mit meiner Begleitung unterwegs. Mhm. Das ist ja, ich habe also einen Menschen in meinem Leben, der seit einiger Zeit doch die meiste Zeit mit mir verbringt.
Und die offensichtlich genauso viel Zeit hatte wie du.
Sagen wir mal so, es soll auch heutzutage Leute geben, die von unterwegs aus arbeiten können.
Du hast völlig recht.
Nee, aber ich muss dazu sagen, mir ist das schon völlig klar, dass das nicht jeder Mensch so für sich stemmen kann. Ich bin da auch sehr dankbar, dass ich die Möglichkeit hatte, nach immerhin auch 20 Jahre durcharbeiten, dann sich mal dieses Sabbatjahr zu gönnen und auch zu nehmen. Das kann natürlich nicht jeder Mensch so mal easy machen. Und das ist vielleicht einer der Vorteile, wenn man dann so selbstständig ist und seinen eigenen Zeitplan sich auch einrichten kann und auch die entsprechenden Rücklagen in den Jahrzehnten davor auch besorgt hat. Deshalb große Dankbarkeit, dass ich das darf.
Ich höre aber raus, du brauchst letztendlich, das hast du auch wieder gemerkt nach dieser Reise, du brauchst Bewegung. Also wie viel Stillstand hast du ausgehalten?
Es hat 2,5 Monate gebraucht,
immerhin,
bis ich nicht mehr anders konnte, als mir eine Gitarre zu kaufen. Denn ich bin mit dem Gedanken eigentlich losgefahren, keine Instrument mitnehmen, keine Gitarre, kein gar nichts, keine Mundharmonika, nichts. Und auch nicht über Songwriting nachdenken, nicht über Musik nachdenken, einfach nur berieseln lassen und einfach den Rest des Lebens mal erledigen. Und dann, 2,5 Monate in Chicago, war es dann so, dass ich wirklich so eine körperliche Sucht spürte. Ich hab wieder so viele Gedanken und Melodien im Kopf und auch Zeilen. Ich brauche jetzt eine Gitarre. Wo kriege ich eine Gitarre? Und dann sind wir gleich in den Mix. Ich glaube, es war Chicago oder war es schon Nashville, ich weiß es nicht. Mir einfach so eine kleine Traveler-Gitarre, so eine Baby Taylor gekauft. Es wurden am Ende sogar 3 Stück auf der Reise, weil ich, Afi, du, vielleicht kennst du das ein bisschen, wenn du, sagen wir mal, etwas so liebst, dass du in so einem, wie so einem Spielzeugabteilung stehst, im Gitarrenladen, dann denkst du, ja, jetzt, ich kann ja auch nicht ohne rausgehen. Und so ging es mir auf der Reise.
Ich kann ja kein Gitarre spielen. Ich stand schon mal im Gitarrenladen, weil meine Tochter eine Gitarre kaufen wollte. Ja. Und ich habe diese ganzen Gitarren an den Wänden gesehen und habe nur gedacht, oh mein Gott, wie geil diese Gitarren aussehen. Man hat ja keine Ahnung, was für originelle Formen es gibt. Und wirklich, ich als Nicht-Gitarrenspieler, ich habe nur gedacht, Alter, sind die schön. Die sind so schön.
Das ist wirklich ein schönes Instrument. Und vor allen Dingen, es ist wirklich unersättlich, wird man da, weil es einfach so viel gibt, auch so viel Angebot. Ja. Aber in dem Fall war es wirklich ein körperlicher Schrei. Du besorgst jetzt einfach eine Gitarre, egal wie groß, wie klein, damit du sofort loslegen kannst. Und gesagt, getan, dann habe ich auch den ersten Song direkt damit geschrieben.
Der heißt, war das?
Hier gehöre ich hin. Ist auch der erste Song auf dem Album. Im Grunde genommen die Inhaltsangabe für alle 11 Songs, die danach kommen.
Die 2 Monate, bevor du gestartet bist, in was für einem Zustand warst du da? Wie ging es dir da? Was hat dich beschäftigt in der Zeit?
Das war ja ein Prozess auch, diese, meinst du die 2 Monate, bevor ich die Gitarre gekauft habe?
Nein, also bevor du die Reise gestartet hast. Denn dir ging es ja offensichtlich nicht so gut. Mhm. Du brauchtest eine Auszeit. Mhm. Du hast dich für das Sabbatjahr entschieden.
Na, im Grunde genommen war ich da noch mit beschäftigt, die Altlasten und die alten, in Anführungsstrichen, Rechnungen und Geschichten zu erledigen. Also man wundert sich ja, wie viel man dann in so eine Pause mit reinnimmt, was noch abgehakt werden muss. Und wie viel zum Ende der Pause hin schon wieder losgeht. Stichwort, oh Gott, Stadionkonzert muss angekündigt werden. Das habe ich ja 2 Jahre vorher gemacht, dachte ich, wäre eine gute Idee. Aber dann saß ich da in Hawaii und habe schon das große Flattern gekriegt. Aber zurück zu deiner Frage. Ein Schlüsselmoment war eins meiner letzten Open-Air-Konzerte irgendwo im Sauerland. Da stand ich auf der Bühne und habe nicht an den Song gedacht, den ich gerade sang, sondern an die Einkaufsliste, was brauche ich morgen in Hamburg? Klopapier, habe ich Milch zu Hause, was mache ich denn die Woche, habe ich genug da? Und dann merkte ich so, ja, das wird jetzt weder den Leuten nicht gerecht, noch dem Song, noch dir selbst. Und das war dann so ein bisschen der letzte Tropfen, der gesagt hat, okay, jetzt ist mal Zeit, irgendwie eine Pause zu machen. Und dann fühlt man sich erstmal schlecht, weil man muss ja allen Leuten das sagen, auch der Crew, den Mitarbeitern, den ganzen Leuten. Es wird so sein, dass wir jetzt mal 1,5 Jahre, das waren ja von der Bühne letztlich fast 2, entfernt sind. Und du kannst dir vorstellen, das ist nicht nur für mich mein Leben, sondern eben auch für das Team, was mich seit 20 Jahren begleitet.
Ja, okay, hängt da Jobs dran? Das waren Menschen, die eigentlich damit gerechnet haben, dass sie einfach mit dir was machen?
Genau.
Okay.
Da hängen natürlich Jobs dran, da hängen auch Familienplanungen dran und Existenzen. Das war mir aber bewusst und ich habe mich dann auch hingesetzt mit meinem engsten Team und Kreis und wir haben überlegt, wie können wir denn, damit keiner da irgendwie die Vollpanik kriegt, die Sache überbrücken. Und das haben wir auch alles gut geschafft und es ist keiner auf der Strecke geblieben.
Ich meine, du hast ja auch ein Recht auf so eine Auszeit. Also so ist es jetzt ja nicht.
Klar, aber also, und ich habe da ja, manchmal sagt man ja auch Spaß, irgendwann mache ich mal eine Pause, aber dass es dann irgendwie Wirklichkeit wurde, konnte sich bei mir keiner vorstellen. Die haben gedacht, der Oerding ist ein Duracell-Häschen, der rattert immer durch da. Aber ja.
Der zieht das durch.
Ich bin doch keine Maschine.
Ja, den Song hatte jemand anders gemacht.
Ja, stimmt.
Ich bin keine Maschine.
Liebe Grüße, Tim.
Sag mal, was war das abgefahrenste Hotelzimmer, in dem du jemals warst?
Okay. Da muss ich jetzt mal wirklich überlegen, das abgefahrenste. Ja. Also ich kann dir, glaube ich, so Schäbigkeits...
Okay, es gibt ja schon, ich habe ja schon gehört, neulich hat mir einer erzählt, also vor einem Jahr ungefähr, in Paris waren sie und sie ahnten nichts. Es war eigentlich ein ganz normales Hotel und es war fast so ein Sadomaso-Zimmer, weißt du, wo irgendwelche Handschellen an den Wänden
hingen. Da habe ich noch nicht gewesen.
Und alles in Schwarz. Und da habe ich gedacht, ey, es gibt wirklich krasse Hotelzimmer.
Ich kann dir von einem krassen Hotelzimmer/Airbnb erzählen, das war in Joshua Tree, mitten in der Wüste, ein ganz kleines Häuschen stand mitten in der Wüste. Und die haben sich einen Spaß daraus gemacht, dieses Haus so zu designen wie so ein Escape Room. Und dann kamen wir also da rein und lag auf dem Tisch so, herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Das sind die und die Zimmer haben wir so und so gestaltet. Übrigens, es gibt einen geheimen Raum in diesem Haus, wenn ihr den finden solltet, dann habt ihr euch eine kleine Überraschung verdient. Und dann wird man erstmal so ein bisschen nervös und kriegt ein bisschen Angst, was sind das für creepy Leute? Kommen wir hier lebend wieder raus? Aber man ist auch gleich am Start und fängt an, diesen Geheimraum zu suchen.
Ja, super. Ja. Ich war noch nie in einem Escape Room. Ja. Aber ich wollte immer. Aber ich habe es noch nicht geschafft.
Das musst du machen. Das ist wirklich gut. Und ja, irgendwann haben wir auch diesen Raum gefunden. Und das war wirklich hinter einem Spiegel sehr, sehr gut gemacht. Also richtig so eine kleine Bibliothek, wie in so einem Film. Ja. Da drin stand dann irgendwie eine Flasche Champagner und irgendwie nochmal Blumen und so. Das war eine gute Idee. Und das Pendant dazu war eigentlich ein kleines Motel, ein ganz kleines Motel, wo die Heizung nicht funktioniert hat, bei minus 10 Grad, irgendwo in Washington State, bei Seattle am Wasser, da ging gar nichts. Also da ging weder Wasser noch Heizung, noch waren da andere Menschen. Da habe ich gedacht, okay, das ist mein Horrorfilm. Hier wird es geschehen. Hier kommt gleich der Typ mit dem Haken und der Maske.
Aber
es ist nicht, ich lebe
es
noch.
Kam nicht.
Ich kam nicht. Ich habe mir nur die Eier abgefroren.
Das wäre auch mal eine schöne Songzeile. Ich habe mir nur die Eier abgefroren.
Ja, oder? Das 9. Album von Johannes Oerding. Ich habe mir nur die Eier abgefroren.
Was hältst du von Regenwaldduschen? Ich verstehe sie nicht, sage ich dir ganz ehrlich.
Wenn da genug Power drauf ist.
Ja, aber ich habe noch keine gesehen, auf der genug Power drauf war.
Da hast du recht. Okay, da hast du recht. Da kommt immer, das ist sowieso für mich ein Kriterium, ob ein Hotel gut oder schlecht ist. Da sind mir Sterne wirklich egal. Ob das ein Ein-Sterne-Hotel ist oder so ein Fünf-Sterne-Bunker. Wenn die Dusche nicht geil ist, also wenn da nicht genug Druck drauf ist und genug Wasser, sondern da kommt nur so ein Pisselkram raus und es verkalkt die ganzen Löcher, dann kriege ich die Krise. Das ist für mich die Auszeichnung von einem Hotel, eine gute Dusche.
Und jetzt frage ich mich, ob du, denn was machen Hotelbesitzer? Sie machen ja diese kleine Sperre in diesen Duschkopf. Der wird ja aufgeschraubt, dann wird da so ein Sieb reingemacht, damit nur die Hälfte des Wassers durchgeht, damit es sparsamer ist.
Das wusste ich nicht.
Ach nein.
Du hast richtig was aufgedeckt.
Ja. Und ich habe mich jetzt gefragt, ob du jemals den Duschkopf auseinandergenommen hast, dieses kleine Sieb entfernt hast.
Ja, das mache ich jetzt.
Damit
immer.
Du den fetten Strahl hast.
Also das ist das Erste, was ich jetzt immer machen werde. Aber so, das ist ja lustig. Das ist ein Tipp, den kann ich noch nicht. Jetzt gebe ich dir noch einen, wenn du mal auf dem Hotelzimmer rauchen willst, eine nasse Socke über den Rauchmelder einfach drüber machen. Ne? So. Siehst du, haben wir beide was gelernt.
Ja, aber ich rauche nicht. Ich kann mit dem Tipp echt nichts anfangen.
Na gut, ich auch nicht mehr.
Ja, klar, es ist total ökologisch. Es, man spart Wasser
und
vor allem auch das Hotel. Aber ja.
Ja, aber dann dusch doch einmal weniger und dann lieber alle zwei Tage nur duschen, aber mit richtig Druck.
Wie viele Hotelzimmer hast du schon zerlegt?
4, würde ich sagen.
Wahnsinn, 4 aber doch.
Ja, 4.
Wie schlimm?
Es gab mal eins, da waren wir mit mehreren Leuten, da sollten wir 60.000 Euro danach zahlen. Mhm.
Und
aber wir haben uns nicht gekriegt.
Meinst du, es ist verjährt?
Nee, also wir haben dann gesagt, immer, das ist ja wohl ein schlechter Scherz, das ist doch die beste Werbung für euer Haus hier. Das, ich sag mal so, Nura, DJ Bobo, Gentleman, Johannes Oerding, Ian Hooper und Stefanie Heinzmann euer Hotelzimmer hier zerlegt haben.
Ah, okay, aber ihr wart das zusammen alle.
Das waren wir zusammen.
Hättet ihr euch teilen müssen.
Bei Sing Mein Song, ich sag jetzt nicht, wo es war, aber man kann es recherchieren. Es war nicht in Südafrika.
Und warum habt ihr das zerlegt? Denn das ist die spannendste Frage von allen.
Ich sag mal so, die Party eskalierte ein wenig. Und als dann irgendwo das erste zu Bruch gegangen ist, haben wir gedacht, ach komm, jetzt ist es auch egal.
Okay, Fernseher aus dem Zimmer geschmissen.
Man muss dazu sagen, die waren auch nicht ziemlich nett. Die waren nicht so nett, die Leute, denen das da gehörte. Vielleicht war da auch ein bisschen Rache mit dabei.
Rache wofür?
Für Unfreundlichkeit und...
Für den schwachen Duschkopf.
Spießigkeit, schwache Duschköpfe und ja, einfach komische Attitude.
Ja. Und das war viermal der Fall?
Ja, die anderen Male war er ein bisschen schwächer. Dann fällt mal wirklich irgendwas Großes um oder fliegt dann doch mal was aus dem Fenster. Ich meine, ich bin seit 20 Jahren dabei. Es ist nicht so, dass ich jetzt als Mitte 40-Jährige da hingehe und einen Fernseher aus dem Fenster schmeiße. Nein. Das passiert nicht mehr, aber früher im jugendlichen Leichtsinn, du machst ja hattest ja noch keine Kohle, um dann irgendwie danach in den Club feiern zu gehen, sondern gab es halt immer Zimmerpartys nach der Tour, nach dem Konzert. Dann hast du dich in deinem Ibis Budget Hotel dann auf einem Zimmer mit halt 30 Leuten getroffen, hast noch Freunde eingeladen und dass das keine gute Idee ist, ist, glaube ich, jedem klar.
Denn ich habe das natürlich nie verstanden, warum man Zimmer zerstört. Und ich habe es zum allerersten Mal verstanden, als ich bei Marco Wanda in seinem Buch, das er geschrieben hat, gelesen habe, wie sie eins zerstört haben und dass er gesagt hat, diese Euphorie nach dem Auftritt, das ist wie auch ein bisschen auf Drogen, in dem Fall waren es vielleicht ausnahmsweise mal keine echten Drogen, aber er sagt, da ist so viel überschüssige Energie vor Enthusiasmus, vor Begeisterung. Du musst diese Energie irgendwie loswerden und deswegen haben sie das Zimmer zerstört. Und da habe ich das zum ersten Mal verstanden.
Da ist auch was dran, Christian. Ja. Diese Adrenalin, die kenne ich bei mir auch. Man fühlt sich dann nach so einem Konzert und wenn alles erfolgreich gelaufen ist, die Leute haben dich abgefeiert, du kommst irgendwie raus, man fühlt sich so ein bisschen unverwundbar und man geht dann feiern und dann nimmt man alle mit und sagt, hey, heute kann mir keiner was. Das verstehe ich. Aber nochmal, bis auf dieses Ding da mit den 60.000 Euro war das eigentlich immer bei uns eher Zufall, dass wir eins zerstört haben. Ich kenne durchaus Leute, die ganz bewusst ein Fernseher aus dem Fenster geschmissen haben. Ich kenne auch Leute, die ganz bewusst einen Fernseher aus einem geschlossenen Fenster geschmissen haben. Also durch das Fenster. Ja. Und da hört für mich der Spaß auch aus, weil bei einem war da unten der Wintergarten und konnte man nur froh sein, dass da unten keiner saß.
Und manchmal versucht man sich ja gegenseitig hoch zu pushen. Marco Wander schrieb dann, die und die Band, ich weiß gar nicht mehr, wen er da zitierte, ja, die rühmen sich damit, dass sie Hotelzimmer zerstören. Wir haben damals ein ganzes Dorf zerstört. Ich weiß aber nicht, er wollte auch nicht sagen, welches es ist.
Es ist natürlich immer auch schöne Rock'n'Roll-Geschichten, aber im Grunde genommen feiern da Jugendlichen eine Party und bei uns, weil wir halt unterwegs sind und in Hotels sind, geht da halt was daneben und bei anderen, die feiern halt zu Hause bei Mama und Papa im Partykeller und dann geht halt da was zu Bruch. Das ist ja das Gleiche.
Wie oft spürst du auch die Leere nach so einem Gig? Auch da hört man, das hört man selbst, wenn SchauspielerInnen eine Lesung haben und sind dann irgendwo auf dem Dorf in der Provinz abends im Zimmer. Mhm. Aber umso schlimmer natürlich, wenn du voller Euphorie bist, total geiler Gig. Und dann kommt aber der Moment, da bist du alleine in deinem Hotelzimmer. Mhm. Wie erlebst du diese Augenblicke?
Vorweg, das erlebe ich sehr häufig sogar, weil eigentlich passiert immer etwas, sobald das Adrenalin nachlässt, so ein, zwei Stunden nach dem Konzert. Und die Ruhe kehrt ein, auch das Piepen auf den Ohren wird langsam leiser, die Menschen werden weniger, manchmal ist man dann alleine. Ich habe mich dann über die Jahre hinweg mit arrangiert, es sind dann wirklich sehr nachdenkliche Momente, würde ich sagen, dass ich auch dann wirklich auch mal Zeit, dann denke ich auch nach. Dann ist es nicht so, dass ich mich dann voll blubber mit irgendwelchen anderen Sachen, sondern dann komme ich zur Ruhe und denke auch mal drüber nach, wie war das eigentlich wirklich heute? War das wirklich gut? Dann gibt es aber auch die Momente, dass ich von der Bühne komme und denke, das war der schlimmste Gig, den ich je gemacht habe. Mhm. Und habe die völlig falsche Wahrnehmung. Alle anderen sagen, das war ja heute das Beste, was du jemals gemacht hast. Also ich traue dann auch immer nach einem Konzert dem Gefühl und den Hormonen nicht so richtig und dem Adrenalin. Weil irgendwas macht das, dass man nicht mehr so eine richtige gute Wahrnehmung hat. Deshalb muss man wahrscheinlich auch manchmal warten, bis die Ruhe einkehrt.
Es ist nicht krass, dass man selber einfach so eine schlechte Wahrnehmung hat von so einem Gig. Wir kennen das alle. Ob das nur ein Interview war oder eben ein Auftritt oder Theaterspielen oder so. Du selber denkst, es war richtig gut. Ja. Und jemand sagt, also heute war es nicht ganz so gut. Und du nur, ey, das ist nicht dein Ernst.
Wird sofort gefeuert, wenn jemand das bei mir sagt. Nein, Quatsch.
So wie bei Quentin Tarantino.
Ja. Du bist gefeuert, aber glaub ja nicht, dass du heute schon gehen darfst. Das hat Peter Maffay gesagt. Bei mir habe ich dann auch irgendwann gesagt auf der Tour, ich möchte eigentlich, dass wenn wir von der Bühne kommen, dass wir erstmal alle eine Stunde zusammen feiern, dass wir was geschafft haben, dass wir Leute glücklich gemacht haben nach Hause. Da möchte ich keine Kritik hören, ich möchte keine Verbesserungsvorschläge. Lass uns bitte entweder bis zum nächsten Tag sogar warten, bis wir alle einen klaren Verstand haben und das alles sortieren können. Aber ich hasse es, wenn mir jemand dann reinkommt, was war los? Hast du dich schlecht gehört heute oder warst nicht so gut drauf? Bist du erkältet? Dann denke ich so, was labert ihr? Dann habe ich gar keinen Bock drauf, da will ich mich nicht runterziehen lassen.
Mit Peter hast du ja einen Chanson gemacht auf dem Album auch. Ja?
Schönen Chanson, du.
Ich wollte gerade sagen Auszeit 2.0, aber es ist Eiszeit 2.0. Kalter Wind, die Zeit, die rückwärts dreht. Mhm. Geld zählt mehr als ein Leben. Es wird dunkel, ja, das ist Asche und kein Schnee. Mhm. Es ist im Prinzip das, was wir alle gerade so im Augenblick empfinden. Sehr schön ist, und ich habe es, glaube ich, richtig verstanden, Regenbögen brennen. Ist richtig, oder?
Richtig.
Wie gehst du damit um in dieser Zeit? Und es ist ausnahmsweise mal nicht so eine Lalli-Lalli-Frage, ja, die man immer gern sein Leben lang gestellt bekommt hat. Diesmal ist es wirklich gerechtfertigt. Wie gehst du damit um, dass wir so düstere Zeiten haben?
Der Song ist ein schönes Beispiel dafür, wie ich damit umgehe. Also ich merke, dass ich das gar nicht mehr alles in einem Gespräch erfassen kann. Das ist alles sehr komplex geworden. Ja. Es gibt ja auch immer nicht nur eine Wahrheit. Es gibt nicht nur immer ein richtig und falsch. Ja, doch, manchmal schon bei gewissen Dingen. Aber so einen Song zu schreiben und das aufzuschreiben, was einen gerade so bedrückt, das ist ja ein Antikriegssong eigentlich oder ein Song gegen all das, gegen all die Menschen, die gerade verrückt spielen oder anders formuliert, für all die Menschen, die noch Hoffnung haben, denken, wieso, wir müssen doch jetzt mal was machen. Und ich bin überfordert von all diesen Gedanken oftmals und diesen frustrierenden, wir hatten doch schon mal einen kalten Krieg vor 40 Jahren, genau das gleiche, was heute passiert, Wettrüsten auf allen Seiten, kein Reden mehr miteinander, sondern wirklich nur noch Drohnen und dergleichen, Menschen, die verfolgt werden etc. Das passiert genau das gleiche, passiert schon wieder. Und es ist ja nicht so, dass es jemals weg gewesen ist. Das heißt, es passiert eigentlich die ganze Zeit und es wird eigentlich nur immer noch schlimmer, weil wir es vielleicht auch noch mehr mitkriegen.
Sehen wir die Dinge manchmal zu negativ? Denn eigentlich, muss man auch sagen, geht es uns in Deutschland immer noch richtig, richtig gut. Ne?
Christian, das ist eine der großen Erkenntnisse, die ich auch durch mein Pausenjahr bzw. durch mein Reisejahr mitgenommen habe. Ich weiß eigentlich, wie gut das, ich weiß jetzt erst, weil ich ziemlich viel anderes gesehen habe, wie schön es in diesem Land hier ist, wie gut es uns eigentlich geht. Und ich verstehe es mittlerweile ein bisschen weniger, sage ich mal, dass wir über all die Dinge hier jammern, über die wir uns eigentlich freuen müssen. Ich mach mal ein Beispiel. Ja. Bürokratie, die allseits verhasste und große. Aber was glaubst du eigentlich, wie viele Länder es da draußen gibt, die sowas gar nicht haben? Und da funktioniert wirklich vorne und hinten.
Nichts.
Es funktioniert irgendwie auch, aber es dauert noch viel länger. Also da könnte man sich richtig aufregen.
Ah, du meinst Berlin und so.
Also Berlin, andere Länder, genau. Bayern und so. Nee, also auch Infrastruktur, Bildungssystem, soziale Auffang, also dieses soziale Netz, was wir auch haben, überhaupt Demokratie, all diese Dinge, die man so hinnimmt als gegeben und nicht als was Wertvolles, aber das ist es. Und auch das habe ich mir mitgenommen. Ich hoffe, ich werde mich immer wieder daran erinnern. In allen anderen Ländern wird aber trotzdem viel mehr gelächelt, ne? Und es gibt weniger Neid, es gibt mehr Gönnen. Und das wäre doch schön, wenn wir das in diesem Land ein bisschen mehr hier etablieren könnten. Aber wieso? Wir sind die Deutschen, ne? Das ist ja, wir haben ja so eine DNA, die ist ja auch.
Wir müssen unserem Beruf gerecht werden, weißt du das ja. Aber man hört es immer, Menschen, denen es wirklich dreckig geht, die nicht wissen, wie sie von einem Tag auf den nächsten leben sollen, die oft nichts haben, die sind freundlich. Die lächeln, die haben eine ganz andere Art, das Leben anzugehen. Mhm. Es ist krass. Und da muss man uns echt selber mal von Latz schlagen. Ne?
Kleiner Einschub an dieser Stelle dennoch. Es läuft ja trotzdem vieles schief auch hier in diesem Land. Das muss ich sagen. Und auch ich verliere hier und da das Vertrauen ins politische System und in Politiker, in Menschen. Auch da haben wir natürlich Nachholbedarf.
Aber wir jammern doch auf hohem Niveau, ne?
Ja, absolut.
Wir gehen mal ein paar Songs durch, ne?
Ja.
Vom Album. Ich fand ja Halleluja. Finde ich ja
ganz hat dir gefallen? Ja,
ist das,
sehr gut.
Also ist schon, kann man das schon also ein bisschen als Country-lastig bezeichnen?
Das ist Gospel, für Gospel-Country würde ich sagen, ja. Ich bin da inspiriert durch Memphis. Und Memphis ist ja City of Gospel. Und das hat mich wirklich abgeholt. Das war die Zeit, wo ich da unterwegs war. Ich habe gesagt, eigentlich muss man sowas machen. Das versprüht so viel Lebensfreude und so viel Energie. Möchte ich auch haben.
Ja, ich fand ein Wort ganz schön. Sofa-Freiheit. Habe ich das richtig verstanden?
Nee.
Also, du guckst mich so an, das ist ja schön. Wie heißt das?
Ich bin gerade alles durchgegangen.
Ich habe es gehört und da stand, und ich hab Sofa-Freiheit mehr als nur ein Wort.
Dann hab
ich
gedacht, ach so.
Was für ein geiles Wort.
Das ist, nee. Ja, du bist aber nah dran. Das ist, Halleluja für die Kinder, alle Sorgen auf dem Dorf, denn nur so war Freiheit Denn nur so war Freiheit, nicht nur ein Wort.
So war Freiheit mehr nur ein Wort. Und ich habe da Sofafreiheit. Ich habe es aber auf so einem Laptop mit so einem dünnen Lautsprecher hören müssen.
Nehmen wir Sofafreiheit, ist auch okay.
Oder? Ja, weil das ist ja so schön. Ja, und du sagst natürlich Halleluja, dass du das erleben darfst. Also es ist ein Song über Dankbarkeit.
Absolut. Dankbarkeit für die kleinen Dinge des Lebens, für die man auch manchmal gar nichts kann. Dankbarkeit dafür, dass man, guck mal, ich kann nichts dafür, dass ich hier geboren bin. In guten, stabilen politischen Verhältnissen, dass ich Zugang zu Bildung hatte, etc. Dass ich eine Oma hatte, die mich ans Klavier gesetzt hat und sich mit mir beschäftigt hat. Und eine Mama, die dafür gekämpft hat, dass ich in den Kinderchor kam. Ich bin dankbar für Robbie Williams. Ich bin dankbar für Döner Kebab. Ich bin für so vieles dankbar, dass ich zu der Zeit lebe, wo es Döner gibt.
Also andere hätten es gerne gut gefunden, wenn Take That noch weiter Musik gemacht hätten. Aber gut, haben sie letztendlich ja auch. Ja. Dankbar dafür, dass Take That Robbie rausgeschmissen haben. Ja. Sonst hätten wir Angels nicht als Rausschmeißer gehabt. Hast du es auch gesungen, Angels, schon als Rausschmeißer?
Ja, das ist schon tausendmal.
Ja, ich habe das noch nicht mitgekriegt.
Gefühlt auf jeder Hochzeit, wo man hin muss, ist ja dann irgendwie am Ende stehen alle betrunken im Kreis. Und dann der ganze Freundeskreis singt. Liebt man ja. Ich bin ja dabei.
Ich dachte mal, thank you for the music von ABBA.
Das war deine Generation.
Oh. Ja, manchmal so Silvester wird ja auch heute wird an Silvester immer noch Happy New Year gespielt, oder?
Ja, ja,
also absolut. Das ist auch heute noch. Auch in deiner Generation.
Ja, absolut. Hast
du so jung bist du jetzt auch nicht mehr.
Wir könnten, glaube ich, eine Generation sein, aber ja,
fast.
Lass mich doch mal die Leute hier im Unklaren lassen.
Ja. Und
bist du auch 32?
Ich, 34, bist du ja doch jünger.
Ja.
Ja. Und ich mochte den Keks am Schluss.
Ah, das ist genau.
War der von Anfang an da platziert oder wie kam der Kekser?
Ganz am Very End?
Ganz am Very End.
Der passiert automatisch, wenn ich so eine Halleluja, was ist der letzte Satz?
Das weiß ich auch nicht.
Warte, ich mach mal. Halleluja, dass ich da dein Leben darf. Und ich danke wem auch immer jeden Tag. Halleluja, dass ich das erleben darf. So, und der ist einmal passiert und wir haben das auch nur einmal eingesungen. Haben gesagt, komm, das muss so sein, das hast du gefühlt. Und das ist ja das Schöne bei diesem Album. Wir haben einfach alles drauf und drin gelassen. Es wurde nichts weggemacht.
Oh, sag ganz kurz noch, ich muss kurz noch zu Eiszeit 2.0. Ja. Du und Peter,
ja.
Wie lange wart ihr zusammen und habt daran getüftelt, an dieser Nummer? Und wo wart ihr?
Das ging relativ schnell. Die Nummer hatte ich musikalisch schon geschrieben. Und dann schrieb ich meine Strophe und hatte dann den Einfall quasi für Peter mit. Ich habe gesagt, Peter, ich wollte dich mal fragen, ich habe so einen Song, der erinnert mich irgendwie an deine Eiszeit. Ja. Ich habe den angefangen zu schreiben, es ist ein politischer Song. Und irgendwie habe ich das Gefühl, du könntest eine Strophe singen und aus deiner Zeit und aus deiner Sicht berichten. Mhm. Gesagt, getan, haben wir uns in Tutzing getroffen bei ihm zu Hause und haben dann eben seine Strophe geschrieben, haben alles an einem Tag auch sofort aufgenommen. Habe ich das Ding Peter zweimal noch zugeschickt irgendwie. Er sagte, geil, mach mal die Gitarre lauter und fertig war das Ding. Er vertraut mir da aber auch, also weil wir beide einen ähnlichen Geschmack haben und auch so ähnliche Ohren, so was uns wichtig ist und so.
Hast du hier eigentlich, wir sind ja jetzt hier gerade in den Circle Studios in Berlin. Hast du hier auch schon aufgezeichnet?
Ich habe hier nichts für meine Platte aufgenommen, aber ich habe schon oft hier gesessen und irgendwas gespielt am Klavier oder auf Gitarre, weil wir hier auch schon Listening Sessions gemacht haben oder eben kleine Akustikkonzertchen.
Schön, denn man hört gerade irgendwelche Drums hier.
Ja, irgendwo nebenan nimmt gerade irgendjemand auf, aber es passiert.
Es gibt einen Song auf dem Album, den werden, glaube ich, 50% aller Menschen, wenn nicht mehr, falsch schreiben. Welcher ist es?
Falsch schreiben. Ja. Ich gehe sie gerade alle durch. Sonntag kann es nicht sein. Das sollte man beherrschen. Jahreszeit.
Ich habe vergessen.
Märchen aus Hollywood. Märchen aus Hollywood könnte es sein. Nee,
no,
schreiben nämlich mittlerweile viele Mädchen aus Hollywood.
Also,
aber das wird es auch nicht.
Ja, weil die Sarah dabei ist. Deswegen Mädchen aus Hollywood.
Jahreszeitenhotel, Eiszeit, Wolken. Niemals zu spät. Jetzt fehlt nur noch ein Song. Der muss es ja sein.
Mhm. Welcher ist es? Track Nummer 10.
Sag, bin ich denn bescheuert? Hamburger Regen.
Nee. Hamburger Regen ist 11.
Oh Gott, oh Gott.
Aber die Reihenfolge kennst du
Parallel.
Nicht. Parallel.
Ach, Mann, ey, natürlich. Oh Gott, oh Gott. Ja, parallel. Wie schreibt man denn parallel, liebe Leute da draußen?
Das ist einfach so. Wie schreibt man es? Ein R, zwei L, zwei R hinten vorne. Das ist, ja, man macht ja, ist ja gut.
Drei L auf jeden Fall.
Aber es war mein allererster Gedanke, war sofort, ja. Das ist so ein typisches Ding aus einer Quizshow. Ja. Wie wird dieses Wort geschrieben? Und dann kriegst du so drei, manchmal sogar vier verschiedene Möglichkeiten. Ja. Und denkst, parallel.
Wie würdest du akkurat schreiben?
Ich habe das erst letzte Woche gehabt. Und das war im Quiz. Das war im Fernsehen.
Richtig.
Hast du es gesehen?
Ich hätte es nämlich falsch gemacht.
Ich auch. Ich auch. Nein, stimmt nicht. Ich hätte es richtig gemacht. Ja? Meine Frau saß neben mir und hat gesagt, es wird mit einem K geschrieben. Und ich nur, fuck, echt, ich hätte es mit zweien geschrieben. Ja. Und dann war es aber mit zwei.
Zwei ist richtig. Es gibt aber so Worte, die schreibe ich aber auch immer falsch. Also parallel hätte ich bis zu meinem Song auch immer falsch geschrieben, glaube ich. Immer mit irgendwie so gefühlt Doppel-R oder so. Oder mit einem L in der Mitte. Es sind aber drei insgesamt. Dann gibt es so Worte wie Pirouette.
Oh, Pirouette, okay.
Wie würdest du das denn schreiben?
Ein R und dann OU und zwei T. Ja, Pirouette.
Pirouette. O, R, O. Ja, und die Vokale bitte?
Die Vokale? P, I, R, O.
Also I kommt da.
Ein I, dann O, U.
Ja.
E, T, T, E.
Ob das richtig ist, das lösen wir dann im nächsten Podcast auf.
Dann hast du auch Wer wird Millionär noch nicht gesehen. War das da mit akkurat?
Nee, das war, glaube ich, war das bei Wer steht mir nicht? Nee, ich weiß gar nicht mehr. Aber in irgendeiner Quizshow.
Ich glaube, es war bei Wer wird Millionär.
Ah ja, stimmt.
Das ist das Einzige, was ich...
Nee, das habe ich irgendwo in einem Podcast gehört, dass er bei Wer wird Millionär gewesen ist und das dort gesehen hat.
Denn das war neulich erst. Das war erst letzte Woche.
Ja. Und dann bist du der Depp der Nation, weil er hat, glaube ich, da dem Publikum nicht geglaubt oder irgendwie sowas.
Ach, der war das. Ja, ja. Oh Gott, ja. Stimmt, du entscheidest dich gegen das Publikum. Einer hat sich aber gegen das Publikum entschieden neulich und hat recht gehabt. 70% lagen falsch.
Das finde ich sehr selbstbewusst, muss ich sagen.
Ja. Am Ende waren wir parallel. Kein Feuer, keine Flammen, wenn die Funken fehlen. Mhm. Wo hast du den Song geschrieben?
Der Song war ein Prozess über drei Jahre, würde ich sagen.
Oh ja.
Oder zweieinhalb Jahre. Finalisiert habe ich den auch in meiner, da war ich schon in München, da war ich schon wieder hier. Ja, aber das war wirklich kein einfacher Song zu schreiben, denn das Gefühl zu beschreiben, ich sag mal nach einer Trennung, es geht ja um eine Trennung, nach langer Zeit, dass weder ich bin völlig am Boden zerstört, noch endlich bin ich frei. Also es war ja was dazwischen. Es ist ja, die Erkenntnis war ja, es gibt weder einen Rosenkrieg, noch ist es irgendwie ein super geiles Gefühl. Ja. Sondern es war einfach ein notwendiger Schritt und manchmal passiert das so und keiner sagt, man sitzt so Schulterzucken, ja, ist halt so, passiert halt manchmal, dass man auseinanderdriftet und dann ist es aber trotzdem die richtige Entscheidung, dann sich auch gegenseitig gehen zu lassen.
Ja, also das war noch die Ina-Phase dann
richtig,
wahrscheinlich, der Song aus der Ina-Phase
genau,
und dann irgendwann mal finalisiert. Irgendwann in Japan finalisiert.
Ja, nee, tatsächlich in München, in einer Nacht, da fielen mir dann die letzten Zeilen ein und das war tatsächlich auch das mit dem Parallel. Das war ein entscheidender Satz, dieses nah beieinander, aber nicht mehr berührt. So. Mhm. Und das war eigentlich das Rätsels Lösung innerhalb dieses Songs, wo ich dachte, das ist noch die eine Zeile, die mir fehlt, um dieses Gefühl zu beschreiben. Und der kam in München in einem Airbnb mitten in der Nacht. Ja, dann habe ich da lange gesessen und das Ding zu Ende gemacht.
Schön. Und den Hamburger Regen, den magst du auch. Das ist ja Track 11 vom Album.
Den habe ich in Neuseeland geschrieben.
Das ist ja okay.
Ja, weil da war ich ja schon fast 11 Monate auf Reisen. Ich habe über Weihnachten und Silvester dann den letzten Spot meiner Reise war Neuseeland. Da habe ich auf einer kleinen Insel, Waiheke heißt die, gesessen. Auf dem Balkon, Gläschen Wein. Meine kleine Reisegitarre war so am Rumdaddeln, wollte was machen, was schreiben. Und dann fing es in Strömen an zu regnen und ich merkte so, wie ich richtig traurig wurde, richtig Heimweh bekam. Jetzt wird's Zeit, ich will nach Hause. Weil mich dieser Regen an Hamburg erinnert hat. Also und
aber er war wärmer, ne?
Ja, da muss schon viel, viel los sein, wenn du wirklich an das so ziemlich Schlechteste deiner Heimatstadt denkst, nämlich das Wetter. Dann musst du wirklich Heimweh haben. Und dann war mir klar, jetzt wird's Zeit, dass ich zurück zu meinen Freunden und nach Hamburg komme.
Auch du weißt, dass das Wetter in Hamburg gar nicht so schlecht ist, nein, wie sein Ruf, ne? Das ist genau gleiches Wetter nicht wie London. Und ich
ist auch scheiße.
Nein, aber da ist so viel Sonne. Ich habe so viel Sonne in London in meinem Leben gehabt. Und gleiche Wetterzone.
Na, angeblich haben wir ja auf Strecke gerechnet genauso viele Sonnenstunden wie auch München.
Wow.
Nur bei uns ist halt, glaube ich, man hat längere Wolken- und Regenphasen in Hamburg als anderswo, halt eben im Süden Deutschlands beispielsweise. Jetzt kriege ich auf jeden Fall einen Shitstorm von irgendwelchen Wetterfröschen und Meteorologen, die sagen, was erzählt er da für eine Scheiße? Cancelt ihn.
Ja, keiner kann das Wetter von übermorgen vorhersagen. Eben. Das haben wir doch
was
mittlerweile festgestellt.
Was habt ihr überhaupt für einen Job, ihr Meteorologen? Also, als ob ihr das so vorhersagen könntet.
Ja, und der Hamburger Regen bleibt länger als andere. So. Das kannst du sagen, weil du da lebst.
Genau.
Ja? Und wenn du dann aber im Dunkeln über die Elbbrücken fährst, dann ist alles egal. Das ist so eine Momentaufnahme, die du kennst.
Ehrlich gesagt ist das der Grund, warum ich auch in dieser Stadt lebe. Ich habe mich damals, als ich 17 war, bin ich eines Abends von Lüneburg aus, weil ich da mein erstes, da war das erste Studio, wo ich so als Musiker arbeiten durfte, meinen ersten Künstlervertrag hatte, sind wir abends mal in die große Stadt gefahren. Und dann im Dunkeln über die Elbbrücken zu fahren und du siehst auf der linken Seite den Hafen und diese Lichter und dann geht's sogar noch weiter rein, kenne die Brücke, links die Binnenalster, die Außenalster, rechts das Atlantik, da von Udo Lindenberg und dann hin zum Kiez. Boah, da habe ich mich so verknallt in die Stadt, dass mir klar war, ich werde meine Koffer packen und hier von hier aus meine Musik starten.
Und in dem Augenblick warst du noch nicht bei Udo auf dem Hotelzimmer gewesen?
Nee.
Das noch nicht?
Nee, da kannte ich Udo auch nicht.
Okay.
Das kam dann so, für 3 Jahre später habe ich mein erstes Konzert, mein eigenes Konzert auf der Reeperbahn gespielt. Und da kam Udo auf einmal zu meinem Konzert mit so einer riesen Entourage, so mit 12 Leuten kam er so rein. Ich dachte, wer sind die denn? Ja. Ach, das ist Udo Lindenberg. Und da war ich natürlich sehr nervös. Und er kam nach meinem Konzert zu mir und sagte, ja, geil gesungen, du hast eine goldene Kugel im Hals. Und das habe ich mir bis heute gemerkt und das habe ich ihm auch erzählt, viele Jahre später, was das mit mir gemacht hat. Also das hat mich einfach motiviert zu sagen, ja, wenn der das schon sagt, der Mann mit dem Hut aus dem Fernsehen, den alle kennen, dann wird das stimmen. Deshalb mach weiter, Johannes.
Wie oft warst du mittlerweile bei ihm im Hotelzimmer?
Auf seinem Zimmer war ich 2-mal nur, weil wir uns eigentlich immer eher unten treffen, okay, an der Bar oder in der Raucherlounge. Aber das ganze Hotel gehört ja Udo. Im Grunde genommen ist es alles sein Zimmer. Der läuft da auf Socken rum, da ist schon in Ordnung.
Gehört ihm das wirklich?
Nee, das gehört ihm nicht wirklich. Ich glaube, er liest das Zimmer. Er liest das Zimmer.
So, mehr Glück als Verstand. Mhm. Mit dem Kopf durch die Wand gerannt, Schnapsideen gehabt, keine Angst. Und niemand hat uns gesagt, was es heißt, irgendwann mal erwachsen zu sein.
Ja.
Welche Zeit in deinem Leben steht am ehesten für genau dieses Gefühl?
16 bis 22.
16 bis 22, okay. Was hast du gemacht mit 16?
Nebenbei, achso, mit 16?
Ja.
Da hast du nichts gemacht. Da warst du irgendwie gefühlt in der 11., 12. Klasse. Da hast du ja noch keine Verantwortung. Okay. Fürs Abi muss er auch noch nicht lernen. Mhm. Man schlängelt sich so durch. Ist dabei, all die Fächer, die einem nicht gefallen, abzuwählen. Okay. Und das heißt, es war so eine Zeit der Verantwortungslosigkeit, da ging's los. Und eine Zeit des Ausprobierens, auch viele Dinge, die man dann zum ersten Mal gemacht hat.
Wie zum Beispiel?
Naja, sei es jetzt wirklich die ersten wilden Partys, Alkohol, Dinge zu rauchen, Fahrten zu unternehmen, Urlaube zu machen, ohne Betreuer, wenn man so will, weißt du? Das waren ja alles, das sind doch alles schöne Erfahrungen, ne?
Was war die größte Scheiße, die du in deinem Leben gebaut hast? Und ich hoffe, sie fällt in diese Zeit 16 bis 22.
Nee, leider nicht.
Okay.
Also ich habe da mit Sicherheit auch ziemlich viel irgendwas Dummes gemacht. Und zwar habe ich eine mobile Verkehrsinsel, habe ich umgebaut. Also bei unserem Dorf gab es so eine Dorfeinfahrt und da wurde am Anfang so eine mobile Verkehrsinsel gebaut aus so Baken und Gummiplatten und so weiter. Um den Leuten schon mal klar zu machen, wie man in dieses Dorf reinfährt. Nämlich, dass man abbremst und dann diese kleine Verkehrsinsel. Und die haben wir umgebaut. Die haben wir so gebaut, dass man, wenn man aus dem Dorf rausfahren will, muss man abbremsen. Wenn man reinkommt, kann man so reinheizen. Ich weiß nicht warum, bis heute nicht. Aber es war natürlich gefährlich. Wir hatten einfach nichts zu tun, nachts. Ja, und das Dümmste, was ich in meinem Leben, glaube ich, gemacht habe, ist irgendwann mal, das war auch schon über 15 Jahre her, betrunken Motorroller gefahren,
okay,
in Thailand und habe mich auch gleich so hingelegt, dass es auch kurz vor knapp war. Also kurz vor, da hätte alles passieren können. Und da war ich sehr, sehr dankbar, dass das nicht passiert ist und das war mir eine Lehre.
Das ist krass, wie oft man hört, dass jemand in Thailand mit dem Motorroller gestürzt ist.
Das ist insofern gang und gäbe. Erstens, weil du da ja, kannst ja ohne Helm fahren. Ich glaube, das ist so ein Ding. Dann fahren Leute dort auf diesen Inseln, weil es kaum richtige Straßen gibt, sondern nur sandige Wege oft auch. Das bist du ja natürlich in Europa nicht gewohnt. Und dann hast du natürlich aber auch Motorroller, die in Deutschland niemals zugelassen werden. Also kannst du froh sein, wenn die eine Bremse geht, sag ich mal. Da kommt vieles zusammen. In meinem Fall war es aber ganz, ganz viel Dummheit vor allen Dingen.
Ja. Ich liebe die Fiddle in dem Song.
Ja.
Die Fiddle. Ich denke, es müsste viel öfter die Fiddle noch zu hören sein. Ja. Ich mag ja auch so irische Musik.
Ja, also Country ist ja letztlich auch von den irischen Geigern mehr oder weniger inspiriert. Und diese sogenannte Fiddle oder ich sag mal, damit man es versteht, so eine Geige, die da spielt. Ich finde, die löst immer irgendwie gleich so ein, so, wir machen jetzt gemeinsam, tanzen wir hier auf den Tischen, Gefühl aus. Und genau das hat ja der Song. Mehr Glück als Verstand, der erzählt halt eben von diesem jugendlichen Hedonismus, alles ist egal, morgen ist ein neuer Tag. So.
Ja. Märchen aus Hollywood, das singst du zusammen mit Sarah. So, kennst du die Situation? Also, da kommt eine Zeile und, sag ich mal, so aufgrund des letzten Wortes in der Zeile, und es beginnt jetzt die nächste Zeile, weißt du schon, wie diese Zeile enden wird? Also ich habe es bei Miss Ellie, habe ich es neulich mal so gehabt. Mhm. Die hat irgendwas gesagt, bla bla bla, mit meinem Sofa. Und dann traf ich ihn und fuhr mit ihm auf dem Motorrad. Mhm. Und ich hatte aber automatisch Mofa draus gemacht. Ja, natürlich. Habe gesagt, irgendwie Sofa, Mofa. Und da habe ich nur gedacht, wie geil ist das denn? Und sie, oh fuck, ja, Mofa ist viel besser. Mach ich beim nächsten Mal so. Mhm. Und hier ist eine Zeile in deinem Song.
Jetzt bin ich gespannt.
Die singt aber Sarah. Mhm. Und da sagt sie aus, stört es dich, wenn ich mich setz? Wurden 4 Stunden, ich krieg's jetzt vom Rhythmus leider nicht genauso hin.
Reden.
Und ich war überzeugt, es kommt Sex. Mhm. Und dachte, krass, lustige Zeile irgendwie. Aus, stört es dich, wenn ich mich setz, wurden 4 Stunden Sex. hab ich gesagt, ja, aber da kam Reden. Und nicht nur, da kam Reden? Kam da jetzt wirklich Reden?
Vielleicht ist ja Reden nur eine Metapher.
Ja, das kann natürlich auch.
Das kann natürlich sein, aber ehrlich gesagt habe ich mich auf den Reim davor bezogen. So, zumindest ein bisschen der AB-AB-Reim für die Nerds unter uns. Ich singe ja aus einem kurzen, langen Blick oder Hallo, wie geht's? Also mit E, wie geht's? Aus stört es dich, wenn ich mich setz? Wurden 4 Stunden reden. So, das war mein AB-AB-Reimschema. Aber jetzt, wo du Sex sagst, wäre auch... Passt eigentlich eher zu Sarah, ne? Also, wenn man ehrlich ist. So. Die nennt ja auch Dinge beim Namen oftmals.
Und zwar ganz krass, ja.
Von daher, ich werde das mal vorschlagen. Ich glaube, wir haben auch noch einen Auftritt gemeinsam in den nächsten 2 Wochen.
Mach's bitte mal von ihrem Rhythmus, wie sie es sagt.
Okay. Nur ihr Satz?
Genau, nur Satz, mit Originalrhythmus.
Aus stört es dich, wenn ich mich setz? Wurden 4 Stunden Sex.
Siehst du, und dann passt es nämlich wirklich tatsächlich. Also besser als ich es eben gemacht habe. Ja. Wie ist es mit dem Reimen? Wann ist ein Reim zu billig? Und wann ist er top? Respektiert. Also du hast zum Beispiel auch lässt und bist. Mhm. Auch ein Reim. Mhm. Ja?
Ja.
Das ist, glaube ich, so High-Quality-Reim. Wie siehst du es mit dem Reim?
Es gibt unterschiedliche Qualitätsstufen von Reim, das hast du gerade schon nicht gesagt. Es gibt echte Reime, die sich wirklich, also Haus, Maus, Laus. Ja. Dann gibt es Haus, Knauf, das ist ja kein echter Reim, aber es ist schon ein Abweichreim. Dann gibt es Notreime, Haus, Scheuch, das würden die Rapper noch durchgehen lassen. Haus, Scheuch. Okay. Das ist einfach nah dran, dass einfach der Wortlaut einigermaßen ähnlich klingt.
Ja.
Und das ist ja die große Kunst, etwas zu finden, das eben nicht nur sich die Endsilbe reimt, manchmal sogar alle Silben. Ich mache mal ein Beispiel für einen vierfachen Reim. Ja. Mucksmäuschen still, Fuchs teufels wild. Ja. So, das ist natürlich die hohe Kunst, die gelingt mir nicht immer, aber das ist auch das Genre der Rapper. Ja. Das sollen die machen.
Aber denkst du manchmal auch irgendwie Haus auf Maus, das ist zu billig, ich brauche was anderes.
Nein, das darfst du. Es gibt ein paar Sachen, die darfst du nicht machen. Das ist doch nicht Herzschmerz, darfst du nicht machen. Haus, Maus, sowas geht nicht. Nee, da muss. Die Kunst ist ja gerade im Pop und ich glaube, das ist auch der Unterschied zum Schlager, dass man da nochmal ein paar extra Meilen dreht, ehrlich gesagt, um wirklich was Neues zu finden oder ein neues Bild zu finden, neues Gleichnis, neue Metapher, aber vor allen Dingen keinen billigen Reim zu nehmen.
Also Herz und Schmerz geht nicht, auch wenn es so dicht beieinander liegt und es sogar das Wort Herzschmerz gibt. Oder wie siehst du, bei Herzschmerz?
Nee, würde ich nicht machen.
Nee, ne?
Das würde ich nicht machen. Ich würde, wenn man das in einem anderen Kontext ist, wenn man sagt, mein dunkelster Schmerz ist dein Tritt in die zwischen die Beine von meinem Herz. So, dann wäre es halt so ein anderer Kontext. So, dann wäre es irgendwie, hätte es wieder ein anderes Bild. So.
Ja. Wolken, den hast du mit.
Alle so, was meint der denn?
Wolken, den hast du mit Michael Patrick Kelly zusammen gemacht. Das ist ein Song für deinen Vater?
Ja.
Für deinen Vater, der verstorben ist in den letzten Jahren.
Wann mal? Genau, vor 2 Jahren. Und Ich hätte nicht gedacht, dass mich das so nachhaltig bedrückt, beeindruckt. Ja.
War das der erste, sage ich mal, ganz nahe große Verlust in deinem Leben?
Genau so ist es. Ja. Und das, glaube ich, dann registriert man auch erstmal so innerhalb der Familie, okay, das sind jetzt die Einschläge, so sind die, so kommen die auf uns zu. Und mein Vater war einfach der war die Familie, der war wirklich unser Oberhaupt, und, ich sag mal, im besten Sinne ein Patriarch. Also gar kein Tyrann oder so. Also wirklich ein ganz, der Kümmerer, kann man so sagen.
Ja.
Nicht nur für unsere Familie, für viele Menschen. Und die Geschichte zu dem Song ist eigentlich ganz sweet, denn meine Eltern haben uns Kindern immer erzählt, wir sind ja 5 Kinder, wenn so ein roter Himmel leuchtet, morgens früh, beim Morgengrauen oder abends, wenn die Sonne untergeht, so rot-lila, gibt's ja manchmal so richtig schöne Konstellationen in den Wolken.
Ja.
Haben sie immer gesagt, die Engel backen Plätzchen. So, und dann war das so, in der Stunde, als mein Vater gestorben ist, waren wir alle dabei, und dann irgendwann haben wir das Fenster aufgemacht, damit die Seele rausfliegen kann. Da war genau dieser Himmel dann da, und auch in den darauffolgenden Tagen war überall dieser Himmel über unserem Dorf und im Haus, und da haben wir schon so ein bisschen gescherzt, ach guck mal, da oben ist er und backt schon Plätzchen und sorgt da oben für gute Stimmung oder für Hektik vielmehr, okay. Und konnten uns das so ein bisschen schönreden. Und ich habe mir dann vorgenommen, immer wenn so ein Himmel ist, an meinen Vater zu denken. Habe mich also selbst konditioniert, ihn nicht zu vergessen, und das klappt erstaunlich gut.
Und es tat gut, einfach diese Scherze dann auch zu machen, oder?
Ja, ja.
Diese Leichtigkeit zu finden in diesem einen Bild, das ist dann willkommen. War zu Hause?
Ja,
als passiert ist, okay.
Ja, ja.
Also habt ihr zu Hause Abschied genommen.
Absolut,
mit der
ja.
Familie.
Mhm.
War der Moment schwerer, als du es befürchtet hattest, oder war er am Ende sogar leichter als befürchtet?
Nee, das war schon schwer, aber ich glaube, was es mir so schwer gemacht hat, dass ich meine Geschwister habe so leiden sehen müssen. Mhm. Die waren... Ich war ja immer der auch weit weg war, ne? Ich war ja der Einzige, der wirklich schon 25 Jahre woanders gelebt habe. Und die haben alle in einem Haus und drumherum gelebt. Ich glaube, das war nochmal, ich habe gesehen, dass es alle noch ein bisschen mehr mitgenommen hat. Und ich fühlte mich in dem Moment so ein bisschen verantwortlich, um da eine Schulter zu sein, mehr für meine Schwestern und auch mein anderen Bruder, mein ältester Bruder ist ja auch unser aller Arzt. Der hat meinen Vater mehr oder weniger auch dann begleitet, die letzten Wochen, Monate. Was natürlich Gold wert ist, wenn du in der Familie so jemanden hast.
Es ist so gut, einen Arzt in der Familie zu haben.
Genau, und von daher, mich hat das am meisten mitgenommen, wie ich meine Familie so angefasst zu sehen.
Eine Zeile ist ja dann auch, ich weiß bis heute nicht, warum es Wolken gibt. Wir glauben ja immer, der Himmel, wo unsere Verstorbenen sind, die sind immer da oben. Bei uns ist ja immer der Himmel. Mhm. Aber interessanterweise, bei den Japanern ist es kein Himmel.
Nee.
Bei den Japanern ist es bei uns auf der Erde in den Dingen.
Das ist ja interessant.
Die kennen nicht das Bild vom Himmel. Mhm. Die sagen, ihr seid immer so witzig, ihr guckt immer so nach oben und denkt, da oben in den Wolken ist das alles. Die sehen das bei sich um sich herum. Interessant, oder?
Finde ich eh spannend, die unterschiedlichen Religionen, Kulturen und Sichtweisen so oft, das Leben, den Tod, die Wiedergeburt, das Nirvana, Valhalla, was es auch immer da gibt.
Valhalla, ja.
Ich bin ja, das ist ja mein Problem so ein bisschen. Mein Dilemma ist, dass ich noch kein richtig gläubiger Mensch, ich bin so ein Suchender.
Ja.
Mir steht da meine Rationalität oft im Weg. Und ich merke aber auch jetzt, wo wir nochmal bei dem Verlust meines Vaters sind, seitdem, dass ich mich da viel mehr mit beschäftige und mehr auf der Suche bin noch als zuvor.
Auf deiner großen Reise warst du ja auch in Japan.
Genau.
Was hast du mitgenommen aus diesem Land?
Dass Japan wirklich ein extrem ambivalentes Land ist. Du hast auf der einen Seite Tokio, eine Stadt, die mich komplett überfordert hat. Also so viele Menschen, so viele blinkende Lichter und so viel Moderne. Also das habe ich so noch nie gesehen auf der Welt. Und dann fährst du ein bisschen weiter und landest, keine Ahnung, beispielsweise in Kyoto und hast da eine wirklich eher traditionelle japanische Stadt, wie du die aus so japanischen Filmen kennst, so Letzte Samurai und so. Ich glaube, dass das Land richtige Extreme hat. Und wenn du mich fragst, was ich lieber mag, es ist dann schon eher dieses traditionelle Japan gewesen, dieses ruhigere und dieses wirklich, das war einfach ein sehr schönes Japan, also auch auf Schönheit bedacht. Vielleicht, weil du, wie du gerade gesagt hast, die Leute in den Dingen um dich rum, in der Natur auch eben die ihre Vorfahren und dergleichen sehen, weil das spürt man, die Liebe zum Detail.
Ja, wie sind die Hotelzimmer in Japan? Oder er, wie ist es, auf dem japanischen Hotelzimmer aufs Klo zu gehen?
Ja,
man hört ja tolle Dinge.
Ich bin nicht in den Genuss gekommen, in so ein verrücktes Hotel zu kommen, weißt du, wo alle irgendwo, keine Ahnung, so alles so Katzenohren hat oder so. Aber du findest trotzdem überall so eine Winkelkatze, hatte ich den Eindruck, oder irgendwelche, oder war das eher in Vietnam oder ich weiß, in Laos. Ich erinnere mich schon an auch viele Accessoires, aber die Frühstücksräume waren sehr clean immer. Also da gab es jetzt, das war eher so, hui, da hast du dich gar nicht getraut, überhaupt irgendwas wegzunehmen, so vom Buffet.
Ja, das heißt ja, die haben so klasse Musik halt auf der Toilette, weil man soll ja nichts hören von dir. Und deswegen hast du da überall so krasse Musik. Also, ganz normale Hotelzimmer angeblich. Also ich war noch nie da.
Nee, ist mir gar nicht aufgefallen.
Deswegen dachte ich, das hätte dir gefallen. Musik.
Nee, ist mir nicht aufgefallen. Aber weißt du, was ich gemacht habe? Und das ist mir hängen geblieben. Ich wollte einmal in meinem Leben in Japan ein Stück Kobe Rind essen. Also dieses japanische
ganz toll.
Rindfleisch. Und ich musste sagen, ich fand das gar nicht so geil. Also das war, am Ende war es nur teuer dafür, dass man irgendwie gefühlt ein Stück Butter gegessen hat. Naja, ich bin aber auch kein Connoisseur. Ich bin nicht bekannt als Gourmet in meiner Gang. Ich meine, ich esse Beefy und ich esse eine Wurst an der Tankstelle. Ach nee.
Das ist halt Rock'n'Roll.
Hört nicht auf mich, esst alle Kobe.
Ja, wherever I lay my hat, that's my home. Ja. Wie oft hast du deinen Hut schon vergessen in einem Hotelzimmer?
Oh, im Hotelzimmer nicht so oft, meistens auf einer Party. Wenn ich dann noch losgegangen bin und dann irgendwo, also hattest du nicht einen Hut auf? Oh nee, schon wieder ist einer weg. Und ich meine, ich hab ja über 80 Hüte, aber meine Lieblingsdinger, die sind irgendwie immer weg. Ja. Gestern habe ich eine Jacke vergessen.
Ja, Mützen und Schals sind sonst bei meinen Dingen immer so. Ja, Mützen und Schals.
Weil man die aber auch nicht immer trägt so.
Also nein, so, und man stopft sie immer in die Tasche und denkt, die hält da und dann fällt sie raus.
Und Ladekabel.
Ladekabel. Ja. Okay, wie viele Ladekabel besitzt du?
Im Moment zwei. Oh. Ein Schnellladekabel.
Okay, bis jetzt.
Und eins am anderen Ende der Wohnung, damit man nicht so weit laufen muss.
Schön. Zum Schluss noch kurze Autovervollständigung, folgende Sätze. Das Tattoo, das ich mir nie habe stechen lassen, zeigt
ein Wolf.
Warum?
Weil ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als sich einen Wolf zu tätowieren. Das ist so für mich so irgendwie so, warum? Egal. Scheiden sich auch die Geister.
Okay. Ein Geräusch, das definitiv zum Soundtrack meines Lebens dazugehört, das ist zum Beispiel.
Huiuiui. Das Ploppen einer Bierflasche, eines Kronkorkens.
Kannst du es nachmachen? Welche Marke war das?
Flens gibt's hier nicht.
Okay, der Teil meines Körpers, der eine Geschichte erzählt, ist?
Mein Finger hier, meine Hand und davon der Mittelfinger.
Okay.
Nicht, weil ich gerne den Mittelfinger zeige, sondern hier ist eine große Narbe an meinem Finger, der baumelte mal in nur noch so ein Stück dran, weil mein Bruder mir bei Spiel das Messer in die Hand rammte. Kennt ihr das Spiel, wo man sich eine Mütze, einen Schal umbindet, Handschuhe anzieht und mit Messer und Gabel soll man eine Tafel Schokolade auspacken?
Absolut. Schokoladen essen einfach.
Genau, Schokoladen essen. Und man würfelt dann die 6 und dann darf man anfangen, irgendwie die Schokolade auszupacken. So, ich habe die 6 gewürfelt und fing an und irgendwann hat mein Bruder, wurde ihm das zu bunt, weil er keine 6 würfelt. Und hat er einfach mit seinem Messer auf die Schokolade draufgeschlagen und da war meine Hand aber noch da.
Okay.
Ja. Und das ist das Gute, wenn auch der Vater Arzt ist, denn 5 Minuten später saß ich bei uns im Keller der Praxis und mein Vater hat mir den Finger wieder dran genäht.
Magst du seitdem noch Schokolade?
Ich mag auch meinen Bruder noch seitdem, weil ich glaube, er hat es nicht extra gemacht. Okay. Ah, nee, aber ich esse keine Schokolade mehr, du hast recht.
Echt nicht? Nee. Seitdem?
Nee, nicht seitdem. Seitdem ich als Kind ziemlich schlechte Zähne hatte und die dann alle neu gemacht wurden. Und dann war klar, ich entscheide mich für Herzhaftes.
Super. Johannes, danke dir für die Begegnung hier.
Ich danke dir.
Das war mal wieder schön. Das wäre nach 2 Jahren. Ich wusste nicht, dass es schon wieder so lange her ist.
Ja, ne?
Ja, total.
Guck mal, wir haben uns immer noch was zu erzählen.
Ja, du warst einmal in der Welt unterwegs und hast einen Haufen Inspirationen und Musik und Songs mitgebracht und die natürlich auch auf dieser Reise geschrieben. Mhm. Wo übernachtest du heute Nacht? Wo wirst du wohnen?
Ich bin in einem Hotel. Jetzt muss ich kurz überlegen, wo geht's denn hin? Ich glaube, wir sind in Düsseldorf in einem Hotel.
Weißt du wirklich manchmal morgens nicht, wo du bist, in welcher Stadt, wenn du aufwachst?
Ist schwierig. Wenn es wirklich Ja, spätestens morgens, wenn du dann einmal auf deinen Plan guckst, dann weißt du wieder, wo du bist. Aber ja, wenn ich auf Tour bin, meine Crew, die klebt mir immer auf den Bühnenaufgang nochmal einmal groß den Namen der Stadt. Denn es ist auch bei mir schon mal vorgekommen, dass ich in Dresden rauskam und habe gesagt, hallo Leipzig. Und das kam nicht so gut an.
Dann, bis die Tage immer wieder.
Danke dir, wir sehen uns.
Talk mit Thies.
Und hier kommt noch ein Podcast-Tipp für euch.
Ich auch. Ich stehe auch auf Berlin und auf Musik. Ich bin Anja Kaspari, Musikjournalistin und seit 5 Jahrzehnten in dieser Stadt unterwegs.
Berlin Sounds Inside.
In meinem Musiktalk treffe ich Blixer Bargeld, Annette Humpe, Iki Mel, Dota, Bergheim-DJ Marcel Dettmann und viele andere tolle Gäste. Hört doch mal rein in diesen Musikpodcast vom RBB. Jetzt in der ARD Audiothek und als Video in der ARD Mediathek.